Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Philipp Hanse.
Hallo Philipp, hier ist Holger.
Grüß dich, Holger.
Ich rufe an wegen Agenda-Setting im Wahlkampf.
Ja, interessantes Thema.
Du machst mit Ulf Burmeier zusammen den wahrscheinlich größten deutschen Politik-Podcast Lage der Nation. Diese Woche ist Endspurt zur Bundestagswahl 25 und wenn nicht auf den letzten Drücker ein Wunder geschieht, dürfte das jetzt so der monothematischste Wahlkampf gewesen sein, an den ich mich erinnern kann. Also Migration. Migration scheint das einzig wirklich drängende Problem unseres Landes zu sein und darum haben gefühlt alle ausschließlich darüber geredet und geschrieben. So mein Eindruck. Wie ist deiner?
Ja, da geht schon in dieselbe Richtung. Wir haben uns da ja in der Lage auch drüber unterhalten und gewundert und auch da die Kollegen und Kolleginnen etwas kritisiert, ob ihrer Themenauswahl und Fokussierung. Ich würde jetzt so mit Blick auf die letzten TV-Debatten das so ein bisschen relativieren, aber vor allen Dingen bei diesem Fernsehduell in der ARD, ZDF zwischen Merz und Scholz fand ich das doch schon extrem. Also eine halbe Stunde über Migration zu reden, null über Mieten, null über Klima, null über Bildung, über Schulen, das ist offensichtlich alles irgendwie egal. Es ging einfach nur darum, wie kriegen wir es hin, dass weniger Leute angeblich illegal nach Deutschland kommen. Aber der Ton ist ja dann schon auch immer, wie werden wir eigentlich Leute los, die anders aussehen als wir. Und das fand ich schon verstörend auf eine Art. Und gerade jetzt mit dem Blick auf die letzten Tage eigentlich noch umso verstörender.
Weil Bevölkerung mal fragen lässt, meinst du jetzt, ne?
Nee, sondern einfach, ja, richtig genau mit Blick auf diese Arena-Duelle oder Arenen-Duelle, aber diese Arenenformate in verschiedenen Fernsehsendern, wo dann Migration auf einmal doch nicht mehr so wichtig ist und dann irgendwie ganz andere Themen auf einmal oben sind und dann redet auf einmal doch, ich will nicht sagen, niemand mehr darüber. Natürlich war das schon noch Thema, aber das macht schon, also sag mal so, was man halt so ein bisschen vermisst, ist so eine, oder was wir so vermisst haben, ist auch so ein bisschen so ein journalistisches Selbstbewusstsein zu sagen, wir bestimmen jetzt in unserer Sendung mal, was wir für wichtig halten. Und das machen wir nicht, weil wir irgendwie schlecht geträumt oder gut geträumt haben, sondern dafür gibt es Argumente, dafür gibt es Tatsachen, Umstände, Zusammenhänge. Das erklären wir vielleicht kurz und deswegen reden wir jetzt darüber. Und wir folgen nicht eins zu eins dem, was Parteien im Wahlkampf als tolles Wahlkampfthema entdeckt haben.
Okay, sowas könnt ihr machen in der Lage der Nation, sowas machen wir in unserem Wochenrückblick der Wochendämmerung, sowas machen wir im Grunde auch hier bei Übermedien. Warum machen die, ich sag mal, klassischen, die herkömmlichen, seriösen Medien das nicht?
Na, ich finde, also man, ne, das klingt immer so absolut, ne? Also ich finde, ne, ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber ich finde, man muss schon nochmal darauf hinweisen, dass es schon noch eine Vielfalt gibt und dass schon Unterschiede gibt und dass wir hier so ein bisschen über eine Schlagseite reden, ja, die sich in meinen Augen ein bisschen zu sehr rausgeformt hat, bei einigen Medien, bei anderen weniger, so, aber insgesamt alles in allem von oben aus dem Himmel betrachtet, würde ich denken, das ginge sicherlich noch besser. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass einige Kollegen und Kolleginnen ein Selbstverständnis haben, was darauf hinausläuft, wir bilden ab, was passiert. Und das Abbilden, was passiert, heißt eben auch, wenn Parteien sagen, wir reden im Wahlkampf nur über X, dann bilden wir das halt ab. Dann bilden wir halt diese Diskussion ab, dann reden wir halt auch nur über X, weil jetzt ist gerade Wahlkampf und das ist halt das Thema, also reden wir darüber. Und auch da gibt keine 100%, ist jetzt nicht das Gegenteil, ist richtig, wir ignorieren alle Themen, die im Wahlkampf debattiert werden. Aber was man sich schon so ein bisschen wünschen würde, ist, ja, müssen wir dem 1:1 folgen, müssen wir das irgendwie ein bisschen einordnen, müssen wir vielleicht auch ganz bewusst mal sagen, wir lassen das jetzt mal weg und reden über Y, denn wir halten das für wichtiger und gerade weil das im Wahlkampf kein Thema ist, bringen wir euch das hier mal näher, denn das wird euch viel mehr, liebe Wähler und Wählerinnen, in den nächsten 4 Jahren beschäftigen, als die Frage, ob da jetzt noch 10.000 Leute abgeschoben werden oder nicht.
Verstehe ich dich richtig? Den Vorwurf müssen sich auch die Parteien selbst machen, nicht nur die Kolleginnen und Kollegen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, weißt du, es ist Wahlkampf. Damit hängt das natürlich dann auch wieder zusammen. Ne? Welche Themen werden, also warum wählen Parteien Themen aus, die sie auswählen? Unter anderem auch deshalb, weil sie damit rechnen, damit eine Öffentlichkeit zu erreichen, eine Öffentlichkeit so zu erreichen, dass sie ihnen zustimmen und ihnen vielleicht ihre Stimme geben. So. Und natürlich, klar ist es so, dass du mit Bildung geringes Echo in der Medienlandschaft kriegst. So möchte ich es mal formulieren. Die SPD hat ja beim Parteitag, ich glaube, vor ein paar Monaten beschlossen, 100 Milliarden Sondervermögen für die Schule und für den Schulaufbau und für den Unterricht. Also ich würde es mal vorsichtig formulieren, aber ich glaube, das hat keine Sau interessiert. Niemand hat darüber geredet, niemand hat darüber berichtet.
Ich höre das gerade zum ersten Mal.
Ja, ne? So. Also so, das und insofern ist das natürlich ein Zusammenspiel. Die Parteien überlegen sich, womit können wir reüssieren, was ist uns wichtig, was halten wir inhaltlich für wichtig für ein demokratisches Gemeinwesen wie Deutschland. Aber natürlich spielt dabei auch immer eine Rolle, womit finden wir Gehör, mit welchem Thema dringen wir durch. Und das ist, ne, da kommen wir dann wieder zu den Medien, das ist mit Migration offensichtlich viel einfacher als mit anderen Themen.
Warum ist das mit Migration so viel einfacher als mit anderen Themen?
Weil es in meinem Gefühl vermeintlich einfach ist. Also da spielt schon, also erstmal hast du wenig Leute, die sich substanziell wehren. Ne? Also wenn du, ne, wenn du sagst, was weiß ich, nehmen wir die Bildung. Wir haben jetzt 2025, wir haben 2000 den PISA-Schock gehabt, wir haben 2020 den nächsten PISA-Schock gehabt, wo alle dachten, ach, das wird doch besser, nein, es ist noch schlechter geworden. So, wenn du jetzt anfängst und sagst, also dieser Föderalismus, so wie wir ihn da im Bildungswesen haben, ist das eigentlich noch eine gute Idee? Haben die Länder nicht eigentlich ihre Chance gehabt und müssten wir da nicht eigentlich mal grundsätzlich was anderes machen? Da hast du einen Gegenwind aus der ganzen Republik, den kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du aber sagst, hier, wir haben hier jede Menge Probleme in den Kommunen mit den Schulen, mit den Wohnungen und überhaupt mit der Kriminalität und dann kommen da auch noch so viele Leute aus dem Ausland zu uns, ja, und auch noch, und das ist diese psychologische Dimension, verbunden mit so einem Gefühl von Kontrollverlust, die kommen einfach und wir als Nationalstaat können das gar nicht kontrollieren, dann ist es auf eine Art sehr einfach, diesen Leuten, sag mal so, einen wesentlichen Teil der Schuld zuzuschieben, weil die haben keine Lobby, die wehren sich nicht und letztlich gibt es nur so ein paar, ja, menschenrechtlich Bewegte und Leute, die sich ums Grundgesetz kümmern, die da irgendwie noch das Wort erheben und sagen, ist das wirklich eine gute Idee? Aber es ist auf eine Art einfach, weil es auch an diese Emotionen anknüpft. Kontrollverlust wollen wir auf gar keinen Fall, das kann doch nicht sein. Und ja, die gehen doch alle in die Schulen und die suchen doch alle Wohnungen und das verschärft das Problem doch nur. Und da wirklich in die Tiefe zu gehen und zu erklären, ne, wie das alles zusammenhängt, ist deutlich komplizierter. Und deswegen glaube ich, ist Migration einfach ein einfaches Thema.
Gerade der Kontrollverlust bzw. die Erzählung vom Kontrollverlust ist aber doch eine mediale Erzählung und die könnten Medien ja genau anders erzählen, also tatsächlich als vierte Gewalt aufzutreten und nicht nur als Mikrofonständer für den Zehnten, der sagt, wir hätten hier einen Kontrollverlust.
Natürlich, natürlich. Also das wäre ja quasi auch eine Forderung, dass wenn man schon darüber berichtet, so ausführlich, dass man dann wenigstens versucht, sich die Zeit zu nehmen und die Mühe zu machen, diese Behauptungen, die da in den Raum gestellt werden und diese Zusammenhänge, die da behauptet werden, zu wenigstens zu kontextualisieren, wenn nicht sogar richtig zu stellen und gerade zu rücken und manchmal zu sagen, das ist einfach falsch. Also wenn man die Forderung erhebt, ja, wir müssen jetzt für alle, die vollziehbar ausreisepflichtig sind in Deutschland, ungefähr 40.000 Leute, die müssen wir, für die doch nicht mehr frei rumlaufen, die müssen wir erstmal, die müssen wir einsperren, bis wir sie abschieben können. Dann gehört, finde ich, in so einer Nachricht dazu, ja, diese Forderung wird erhoben, aktuell gibt es aber 700 Abschiebezellen, Plätze. Über 40.000 Leute würde das betreffen, es gibt aber aktuell nur 700 Plätze. So, das kontextualisiert das schon mal und gibt auf einem Layer so ein bisschen den Hörern und Hörerinnen und Zuschauern so ein Fragezeichen. Aha, okay, das klingt erstmal ganz sinnvoll, aber es scheint da so ein bisschen logistische Probleme und Herausforderungen zu
bieten. Vollzugsdefizit.
Ja. So. Mhm. Also das wäre, finde ich, so das Mindeste. Ich finde, und das muss ich zur Ehrenrettung auch sagen, zum Beispiel beim Deutschlandfunk habe ich das so in den ein, zwei Nachrichten zuletzt mal gehört, dass dann immer noch so ein Satz hinterher kam, der nicht sagt, diese Behauptung ist Quatsch, sondern die sagt, ja, dafür müsste aber und die Mehrzahl der Experten sagt, das wird schwierig oder ne, das ist rechtlich umstritten oder so. Da hat man wenigstens schon mal einen Kontext, ohne dass man jetzt dieses ganze System aufgedröselt hat.
Du hattest eben schon gesagt, dass du mit KollegInnen gesprochen hättest. Aus eurer letzten Sendung Lage der Nation ist mir ein Satz hängen geblieben. Gibt sich politischer Journalismus nicht selbst auf, wenn er im Grunde nur den Parteien hinterherläuft? In der Sendung meintest du auch, dass du dich eben neulich mit anderen Hauptstadtjournalisten zum Thema unterhalten hast. Was sagen die eigentlich? Sind die zufrieden mit ihrer Rolle als, ja, wie man so schön sagt, Mikrofonständer?
Naja, einige natürlich, ich will nicht sagen zufrieden, aber das, sag mal, ihr Handeln deckt sich zumindest mit ihrem Selbstverständnis. Und dieses Selbstverständnis ist, wir bilden ab, was passiert. Und wenn irgendwie die SPD-Spitze auf den Mittelstreifen der Stresemannstraße tritt und einfach einen Aufkleber auf ein altes Plakat klebt und sagen, das ist jetzt hier unsere neue Wahlkampfstrategie, dann bilden wir das halt ab. So, weil es ja Wahlkampf. So, und solche Leute gibt es sicherlich. Und
auch. Aber brauchen wir die? Jetzt mal, also um einfach nur Verlautbarungen unters Volk zu bringen, das können die Parteien alleine.
Ja, das würde ich in der Tendenz auch denken. Also ich würde zumindest behaupten, da unterfordern sich die Kollegen. So würde ich es mal formulieren. Ja, also, oder sind vielleicht auch bei den falschen Institutionen angestellt. Ne? Also. So würde ich es mal formulieren. Ich finde, der größere Mehrwert für die Leute, und das merken wir ja auch, das merkt ihr ja wahrscheinlich auch in der Wochendämmerung, ist schon, dass es ein Bedürfnis gibt, diese Sachen zu erklären und in größere Zusammenhänge zu setzen. Die Leute hören Fetzen hier, These da, Behauptung dort, nichts scheint zusammenzupassen. Man folgt dann seinen Impulsen und seinem gesunden Menschenverstand, der einem aber auch manchmal total in die Irre leitet. Und das Verlangen danach oder der Wunsch danach, jemanden zu haben, der einem das mal sagt, der hat das gesagt, das kann man so sehen, aber komplettiert wird das Bild doch eigentlich hierdurch und das ist total falsch und so. Das Bedürfnis ist schon da, das macht natürlich viel Arbeit, aber das, finde ich, ist der eigentliche Mehrwert. So, und da würde ich mir wünschen, dass das mehr passieren würde.
Bei euch in der Lage hat Migration ja auch stattgefunden, aber nicht ganz so prominent wie bei den großen Medien. Also warum eigentlich nicht?
Na, aus dem, weil wir uns letztlich genau dieselbe Frage gestellt haben. Wir haben uns überlegt, was können wir unseren Hörenden, Hörer, Hörerinnen da jetzt bieten? Nur zu verkünden, das gibt es, darüber wird debattiert, das ist zu wenig. Und wenn wir in der Folge vor einer Folge das Gefühl hatten, okay, wir können da, und wenn es auch noch zum x-ten Mal ist, bestimmte Sachen wiederholen und erklären, Kriminalstatistiken und rechtliche Zusammenhänge und bestimmte Status, in denen sich Leute befinden können und so, dann machen wir das. Aber wir hatten auch schon oft Folgen, wo wir gesagt haben, ey, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Und wir müssen jetzt auch ganz bewusst mal ein anderes Thema reinnehmen. Wo wir ganz bewusst sagen, okay, das ist irgendwas, was überhaupt niemand auf dem Zettel hat, was aber total wichtig ist und was auch kompliziert ist und Geld braucht und Potenzial hat und viel größeres Problem eigentlich ist als die Frage, wer kommt nach Deutschland.
Ist das so auch die Standardmethode, nach der ihr die Themen für die Lage auswählt? Einfach, was halten
ja,
wir
naja,
für wichtig
schon,
für alle?
Und schon, na, wir versuchen halt schon, ich meine, letztlich wie alle auch, natürlich kann man, würde ich sagen, bestimmte Themen nicht ignorieren, nicht weil das ein Naturgesetz ist, sondern weil wir uns natürlich fragen, wenn unsere Hörer, Hörerinnen, die Lage runterladen und auf Play drücken. Was wünschen die sich? Was ist so deren Erwartung? Ne? Und wenn dann da rauskommt, naja, also die wurden jetzt die ganze Woche mit diesem Migrationsthema zugedröhnt, dann würden wir sagen, gut, okay, dann können wir daran nicht vorbeigehen, aber wir haben dann irgendwie den Anspruch, nicht nur die Debatte abzubilden und zu sagen, der hat das gesagt, die haben so beschlossen und der sagt, das ist doof und jenes ist doof, sondern irgendwie dann zu gucken, okay, was sind denn hier so die Eckpfeiler, was sind so die größten Behauptung, welches Bild wird skizziert und wie kann man das vielleicht in einen größeren Rahmen hängen, um das besser zu verstehen oder so. So gehen wir daran. Aber manchmal ist es halt auch so, wenn wir das Thema nicht mehr hören können, wenn wir das Gefühl haben, wir reden uns mundfusselig und würden uns jetzt zum x-ten Mal dasselbe erzählen, dann sagen wir auch, dann lassen wir es raus. Also da haben wir keinen Bock drauf, das machen wir vielleicht irgendwann mal wieder, aber jetzt nicht.
Wenn ich von da aus jetzt nochmal auf die anderen Medien gucke, warum kriegen die das nicht hin, einfach festzulegen, so wie ihr, so wie wir, zu sagen, das ist jetzt relevant und damit basta und wir zwingen jetzt einfach alle, mit denen wir reden, dazu, mit uns darüber zu reden.
Das ist natürlich, also bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es natürlich nochmal was anderes als bei privaten Sendern und dann sind wir natürlich nochmal ein spezieller privater Sender, weil wir nur zwei Leute sind, die das letztlich für uns entscheiden. Das ist natürlich nochmal einfacher. Beim großen öffentlich-rechtlichen Sender hast du halt eine große Redaktion und verschiedene Gremien, die nochmal drauf gucken. Und
aber die Fragen, die ich im Interview stelle, die lege ich im Interview im Zweifelsfall sogar während des Interviews fest. Also da redet mir dann auch niemand mehr rein, wenn ich einmal on air bin mit jemandem.
Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich ist es bei Tagesthemen Heute Journal auch eine kleine Truppe, die sich darüber austauscht. Was fragen wir denn nun? Keine Ahnung, müsste man mal die fragen. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Selbstverständnis zu tun. Ich habe das Gefühl, also das weiß ich zumindest aus den Öffentlich-Rechtlichen, dass auch natürlich eine große Rolle spielt, also Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe lange beim Deutschlandfunk gearbeitet, für den Deutschlandfunk, fürs Deutschlandradio und kenne da noch Leute und habe da, wie gesagt, 20 Jahre gearbeitet. Darauf fußt jetzt meine öffentlich-rechtliche Erfahrung im Großen und Ganzen. Und da weiß ich, dass bei der Themenauswahl, bei der Themensetzung, bei der Themenplatzierung eine große Rolle auch spielt, wie ist die Außenwahrnehmung dessen, was wir da machen. Und wenn der Vorwurf lautet, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist zu links, dann kommt das da an. Und dann, wenn dann, weiß ich nicht, ein Feature geplant ist über das neue Selbstbestimmungsrecht und Transpersonen und so, dann kommt da schon mal der Einwand, sag mal, muss das jetzt sein? Ne? Und
du sagst mir gerade, dass die sehr viel Angst vor ihrem Publikum haben. Ne?
Ja, naja, vom Publikum, vor allen Dingen vor öffentlichem Gegenwind und vor Parteienkritik auch von rechts. Und vor diesem Vorwurf, sie sind zu links. Und das ist, also natürlich, das haben ja Studien auch gezeigt, sind Journalisten jetzt nicht nur in Deutschland, sondern generell eher auf dem, würde ich mal sagen, links von der Mitte progressiven politischen Spektrum angesiedelt. So, das ist so. Und trotzdem gibt es natürlich handwerkliche Kriterien, mit denen man argumentieren könnte und wo man sich selbstbewusster hinstellen könnte und sagen könnte, das mag euer Vorwurf sein, aber hier und so sind die Gründe und die Kriterien, nach denen wir Themen auswählen und warum wir dieses Thema setzen. Und dann muss man sich im Zweifel dieser Debatte dann eben stellen. Aber ich habe schon auch manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen vorauseilender Gehorsam im Spiel ist, um diesem Gegenwind vorzubeugen, bevor er auftritt. Also das ist so ein bisschen, das erinnert mich manchmal so ein bisschen an das Justiziar. Also ich hatte ein, zwei Mal so mit so Justiziaren in öffentlich-rechtlichen Sendern zu tun, weil es so ein bisschen, ja, Interviewpartner gab, die nicht ganz so glücklich waren und die dann gedroht haben, wenn wir das und das sagen, dann gibt es Ärger. Dann habe ich zum Justiziariat gesagt und haben sie gesagt, ja, dann sagen sie es halt nicht. Und ich so, aber ihr müsst doch mal ein bisschen, das ist aber richtig und ich glaube, wir können dazu stehen und die drohen uns doch nur. So, ja, aber bevor wir jetzt hier Ärger kriegen, dann sagen sie das halt nicht, formulieren sie es halt anders. Und das ist so ein bisschen das Selbstverständnis, scheint mir manchmal zu sein, auch in verschiedenen Reaktionen, wo ein bisschen wenig Rückgrat da ist, um zu sagen, nee, dieses Migrationsthema, das machen wir jetzt nicht oder wir setzen es anders oder wir gehen irgendwie selbstbewusster daran. Ne? Auch da gilt nicht für alle so, aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung, wo ich mich schon manchmal gewundert habe und mich gefreut hätte, wenn da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein im Spiel wäre.
Wir brauchen möglicherweise ein neues Selbstverständnis des Journalismus. Wir brauchen mehr Rückgrat in den Redaktionen, auch für Themen, die halt nicht dem Herdentrieb entsprechen. Abgesehen von Selbstverständnis, von Rückgrat, was müsste sich im Journalismus vielleicht strukturell ändern? Haben wir vielleicht auch ein strukturelles Problem?
Ja, das ist so ein bisschen so eine, also Struktur kann man ja auch verschiedene definieren, aber fangen wir mit den Formaten an. Ne? Das eine ist so ein bisschen dieses Format der Nachricht, ne? Was du ja auch, wir haben ein paar Mal über die Nachrichten gesprochen, wo dieses Format bedeutet, wirklich so die wichtigsten Kerninformationen kurz, nüchtern präsentiert, was, wer, wann, wie, wo, und dann ist Schluss. Und ne, was wir uns natürlich alle wünschen, ist Kontext, Erklärung, Hinweise und so weiter. Da fragt man sich natürlich, das passt in so ein Format nicht rein, dann ist es irgendwann keine Nachricht mehr, sondern ein Hintergrundstück, ein Feature, ein ne, Erklärstück oder wie auch immer. Das ist halt keine Nachricht mehr. Und stellt sich die Frage, ist denn dieses Format Nachricht, ja, in der halt zu einem Ereignis genau 5 Sätze vorkommen, ist das noch adäquat? Und ich würde schon denken, ja, also für mich zumindest ist es das, weil man schon so ein bisschen weiß, ah, dann ist das passiert, okay, dann ist das passiert, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht. Aber es ist natürlich immer verbunden mit dem Hinweis, da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Und ich muss so ein bisschen an das Interview denken, was du auch mit Kai Kupferschmidt geführt hast, über Desinformation. Und da ist... Na, richtig. Und da ist mir so ein bisschen, da ist mir so ein Satz und so ein Bild von ihm hängen geblieben, was eine Parallele zieht zwischen unserem menschlichen Umgang mit Informationen und mit Zucker. Sein Argument war, wir Menschen sind einfach genetisch noch irgendwie in der Steinzeit und deswegen fällt es uns so schwer, vernünftig, sinnvoll, gesundheitlich ansprechend und richtig mit Kohlenhydraten und Zucker umzugehen, weil wir einfach denken, wir müssen fressen, 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 solange was da ist, bevor der Winter kommt und die Beeren verfaulen. Und er hat die Analogie gezogen, so ein bisschen ist das mit Informationen heute so. Wir sind einfach nicht für diese Informationsschwemme aufgestellt, psychisch, habituell, mental. Und ich glaube, da ist, glaube ich, was dran. Er war ja auch ein bisschen ratlos, hat jetzt auch nicht so die Idee gehabt, was man damit macht. Aber ich denke, dass diese Debatte über sowas wie eine Nachricht, ja, kann an dieses Bild durchaus anknüpfen, weil die Frage ist natürlich, was fängst du damit an als Mensch, der nicht Journalist oder Journalistin ist? Für uns, für dich, für mich ist so eine Nachricht, was weiß ich, in Deutschlandfunk oder irgendwie ein Pop-up auf dem Handy oder so, ist sowas, ah, kümmere ich mich um das Thema gerade, ist das irgendwie wichtig, muss ich mich da nochmal reinhängen, muss ich nochmal lesen, muss ich nochmal telefonieren? Aber das machen natürlich Leute nicht, die sich nicht professionell mit Nachrichten beschäftigen, sondern die sehen dann, da Trump sagt, Ukraine ist schuld am Krieg, und denkst du so, okay. Oder Merz sagt, hier ist der 5-Punkte-Plan, morgen kommt keiner mehr nach Deutschland, die Grenzen sind dicht. Und dann denkst du, ach so, gut, morgen sind die also dicht. Da kommst du natürlich, wirst du schnell dick, würde ich mal sagen, um in diesem Bild von Kai zu bleiben. Und ich glaube, da haben wir noch keine richtig gute Antwort darauf gefunden. Soziale Medien dachten wir am Anfang vor x Jahren mal, das ist eine gute Sache, weil da kann jeder sich zu Wort melden. Heute wissen wir, okay, also das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das Zuckerwaffel-Dauer-Abo, was wir uns da geschossen haben, ohne Kündigungsfrist und so. Also, dass das nicht die Lösung ist, um unseren Informationshaushalt gut zu gestalten, das wissen wir jetzt. Aber eine Lösung habe ich dafür auch nicht.
Philipp Banse, vielen Dank.
Danke dir fürs Interesse.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.